Ja, hallo ihr Lieben. Heute habe ich Katja Christ zu Gast. Sie hat das Buch Nathaniel, Bewahrer der Koexistenz, geschrieben. Das ist ein Vampir-Krimi. Sowas habe ich zuvor noch gar nicht gelesen. Und zwar, Nathaniel klärt Morde an Menschen auf und bestraft die Schuldigen, aber nur, wenn sie Vampire sind. Aber mehr erfahrt ihr gleich. Hallo Katja, geht's dir gut?
Ja, hallo Nadine, mir geht's sehr gut. Vielen Dank, geht's dir auch gut?
Natürlich. Wie bist du denn darauf gekommen, einen Vampir in einem Krimi auftreten zu lassen?
Ja, das ist eigentlich ganz lustig entstanden, eigentlich mittendrin. Ich hatte eine Szene, die mitten im Roman vorkommt, im Kopf, zwischen dem Vampir Nathaniel und einer anderen Figur. Und mochte diese Szene so gerne, dass ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, was ich da schreiben könnte. Und dann bin ich von der Szene rückwärts zum Anfang gegangen. Und dann bin ich wieder zurück zu der Szene und bin von der Szene aus dann vorwärts gegangen zum Ende. Und ja, und als ich das so in meinem Kopf hin und her gerollt hatte, da habe ich mich dann hingesetzt, habe angefangen zu schreiben. Und ja, dabei kam dann eben dieser Vampir-Krimi raus.
Ich fand das ja total interessant, schon wie das Buch anfing und wie du da reingeführt hast in diese, naja, in diese Welt eigentlich. Das sich auszudenken, finde ich schon total krass. Und dann sagst du, du hast mittendrin eine Szene im Kopf, wie, das habe ich noch nie gehört.
Ja, es war ja auch eine, ja, nicht richtig Action-Szene, aber es war eine Szene, in der ich Nathaniel selbst in Aktion gesehen habe, wie er also so, das wirst du, wenn du das Buch ja liest, kriegt man das mit, dass er so häufig über die Dächer reist. Und es war eben so eine Szene, wo er einer Spur folgt über die Dächer und eine andere Figur das bemerkt, dass er verschwunden ist und ihn halt sucht und ihn dann anspricht, als er zurückkommt. Und das hatte ich so im Kopf. Und ja, und dann habe ich halt drumherum eine Geschichte mir überlegt, wie, da war dann ziemlich schnell klar, dass halt Polizei involviert ist. Und ja, das war irgendwie so aus dem Himmel, muss ich sagen. Das kam so von oben, so zack, einfach in den Kopf rein. Und dann hat sich Nathaniel eben zu einer Story entwickelt.
Aber war er denn sofort Vampir oder hattest du noch andere Ideen, was er sein könnte?
Nein, er war sofort Vampir. Also ich lese sehr gerne Vampirromane. Ich habe auch sehr, sehr viele Vampirromane gelesen. Ich habe auch selber vor Nathaniel schon Vampirromane geschrieben, die ich allerdings noch nicht veröffentlicht habe. Das waren halt so in meiner Jugend, ne? So Jugendsünden, die man ganz, ganz unten in die Schublade räumt und niemanden zeigt. Und ich wollte dann halt mal was Vernünftiges schreiben mit Vampiren. Und ja, dann habe ich gedacht, dann tust du das doch einfach mal. Ja, mir war dabei ganz wichtig, diese Konkurrenz zwischen oder Rivalität zwischen Vampir und Werwolf nicht aufzugreifen. Und trotzdem, also es ist eigentlich ja ein Roman, in dem es nur Vampire gibt und keine Werwölfe. Und trotzdem spielt irgendwie der Begriff Werwolf eine Rolle, ohne dass es Werwölfe gibt. Und das war mir eben ganz wichtig. Ich wollte diese Rivalität nicht. Ich glaube, die kam das erste Mal mit dem Film Underworld so auf. Und seitdem greifen sämtliche Vampirautoren immer gerne diese Rivalität zwischen Werwölfen und Vampiren auf. Das wollte ich genau nicht. Ich wollte einen reinen Vampirroman haben. Ja.
Ich brauche Werwölfe auch nicht.
Oh, ich muss sagen, dass ich Werwölfe sehr gerne mag und sie sind tatsächlich auch mit dem Vampir verknüpft, also aus volksmythologischer Sicht, aber eben nicht in dieser Rivalität, wie das heute oft dargestellt wird, sondern volksmythologisch ist der Werwolf ja ein lebender Mensch, ja, ein Mann, und der sich eben in einen Wolf verwandeln kann. Und es wurde dem Werwolf oft nachgesagt, dass er nach seinem Tod, wenn er nicht durch eine Silberkugel getötet wird, zu einem Vampir wird. Das heißt,
Ach.
der Werwolf ist eigentlich sozusagen die lebende Vorstufe des Vampirs, also aus volksmythologischer Sicht. Ja, deswegen wollte ich halt diese Rivalität nicht, weil ich mich eben sehr mit der volksmythologischen Sicht auf Vampire beschäftigt habe.
Oh, ich glaube, da kommen wir später noch zu.
Ja, genau.
Dann sag mir doch mal oder erklär uns doch mal, was die Koexistenz ist.
Ja, die Koexistenz ist genau das, ne? Man koexistiert, man lebt nebeneinander. Das heißt, dass Mensch und Vampir tatsächlich gemeinsam leben. Es war mir allerdings doch ein bisschen zu gefährlich, die Vampire so ganz offen in der Gesellschaft rumlaufen zu lassen, weil ich glaube, dass das eine ganz gefährliche Sache wäre. Ich glaube, dass Vampire gestalkt würden. Ja, einerseits von Jägern, die sagen würden, das Böse. Ja, und andererseits eben von Leuten, die sagen würden, ich will Vampir werden, beiß mich. Und ich habe mir gedacht, nein, das gibt Chaos. Deswegen ist das eine geheime Koexistenz. Also es gibt natürlich die Regierungsinstanzen, die von der Existenz der Vampire wissen. Und diese Koexistenz ist dann eben ausgehandelt worden zwischen Menschen und Vampiren. Das heißt, Vampire sind ein nicht ganz öffentlich bekannter Teil unserer Gesellschaft.
Also ich würde ja wirklich gut finden, wenn es sowas geben würde. Ich wollte schon immer einen Vampir kennenlernen. Und zwar seitdem ich, wie hieß da die Serie, Der kleine Vampir im Fernsehen gesehen habe, bin ich Vampir-Fan.
Ja, super, Der kleine Vampir. Das habe ich auch gelesen. Und da gibt es ja auch eine ganz, ganz süße Verfilmung. Also gar nicht eine Serie, sondern einen Film, ganz süßen. Den habe ich als Kind, als Jugendlich habe ich den Film gesehen, glaube ich. Und das Buch habe ich eben als Kind gelesen und ich habe es geliebt.
Das verstehe ich total gut. Ich habe ja so viele Vampirromane schon gelesen, aber seit einem Buch, das ich nicht so wörtlich benennen möchte, habe ich echt die Lust daran verloren. Aber also ich glaube, ich habe die Lust jetzt wiederbekommen auf Vampirromane durch Nathaniel.
Oh, das freut mich sehr. Vielen Dank.
Also ich habe erst so ein bisschen, ich hatte, ach, schon wieder ein Vampirroman, ach ja, ach komm, liest mal. Und ich fand es richtig gut, es hat mir echt, echt gut gefallen.
Das freut mich sehr, das ist ein ganz tolles Kompliment, vielen Dank dafür.
Du hattest ja vorhin schon mal den mythologischen Hintergrund angesprochen und da habe ich mich gefragt in dem Zusammenhang, wie du recherchiert hast, weil ich glaube ja nicht, dass alles deine eigene Fantasie ist. Kannst du vielleicht dazu was sagen?
Ja, Nathaniel, also der eigentliche Vampir kommt natürlich, wie ich gesagt habe, so ist mir aus dem Himmel in den Kopf gefallen. Aber der Hintergrund und meine Vampirwelt, die ich darstelle, die kommt nicht einfach so aus dem Himmel, sondern tatsächlich aus meiner Examensarbeit. Ich habe Anglistik und Germanistik studiert und meine Examensarbeit habe ich in Anglistik geschrieben und zwar über das Thema Vampirismus in der englischsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Und okay. Im Zuge dieser Examensarbeit habe ich mich auch mit der volksmythologischen Seite des Vampirs, also des Vampirglaubens, beschäftigt, damit ich dann hinterher eben diese Recherche für die Literatur auch verwenden kann und habe dabei eben ganz interessante Dinge über den Vampir herausgefunden, wie zum Beispiel, das ist eigentlich wenig überraschend, na, auf der einen Seite überraschend, auf der anderen wenig überraschend, dass es auf der ganzen Welt in Ländern oder in Kulturen, die nicht die Feuerbestattung praktizierten, vampirähnliche Wesen gab. Und zwar schon immer.
Okay.
Also da gab es dann in Indien, glaube ich, war das, das weiß ich nicht mehr ganz genau, weil meine Examensarbeit ja doch schon ein paar Jährchen her ist, gab es die Vorstellung von älteren Frauen, die nachts auf den Dächern sitzen und Garn in die Schlafzimmer der Schlafenden herablassen und daran das Blut der Schlafenden halt aufnehmen.
Okay.
Dann gab es vogelähnliche Wesen, auch mit interessanterweise Frauenkopf, die eben hinter dem Blut der Menschen her waren. Und also ganz, ganz viele vampirähnliche Wesen in ganz vielen unterschiedlichen Kulturen.
Ach krass, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Aber wenn du sagst, so viele weibliche Vampire, ich kenne eigentlich nur männliche oder zum größten Teil männliche. Das hängt wahrscheinlich dann, ja, keine Ahnung, mit der Literatur zusammen, dass Männer besser ankommen oder was, keine Ahnung.
Nein, das ist dann tatsächlich, also da gibt es natürlich ganz viele Abhandlungen drüber, über den Vampirglauben und so weiter. Es gibt tatsächlich in der Literatur, in der frühen Vampirliteratur, eine weibliche Vampirin. Ansonsten ist der Schwerpunkt tatsächlich auf der männlichen Seite, was dann eben auf das männliche und das weibliche Vampirprinzip zurückgeht. Aber das würde zu weit führen, das hier auszuführen.
Okay.
Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch für Leute, die sich nicht so tief mit dem Vampirglauben auseinandersetzen, ein bisschen langweilig.
Vielleicht, ja. Aber wie viel von dem, was man so allgemein über Vampire halt aus der Literatur kennt, als jemand, der nicht so tief eingestiegen ist, ist denn da auch wirklich vorhanden? Zum Beispiel, dass sie die Sonne nicht überleben oder die Sache mit dem Holzpflock. Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein.
Ja, Knoblauch zum Beispiel auch.
Ach, genau.
In meinem Roman habe ich ja diesen Glauben an Knoblauch als abwehrende Pflanze verneint. Allerdings gibt es tatsächlich so in der landläufigen Meinung über Vampire geht das meiste tatsächlich auf diese volksmythologische Sicht des Vampirs zurück. Der Vampir als Wiedergänger, als Gestorbener, der zurückkommt, der dann eben auf der bösen Seite sozusagen steht, wurde dann in die Nacht verdrängt. Und dann sind eben diese Symbole, die man kennt, religiöse Symbole, eine Waffe gegen Vampir, Knoblauch als Heilpflanze. Es ist also nicht der Geruch der Pflanze, der eigentlich den Vampir vertreiben soll, sondern tatsächlich dieser Heilgedanke des Knoblauchs, der gegen Vampire schützen soll. Dann Holzpflöcke, ja, wir haben das eben beim Werwolf ja angesprochen, dass es da Silber ist. Beim Vampir ist es dieser Holzpflock durchs Herz getrieben, der geht auf volksmythologische Ideen zurück. Die speziellen Fähigkeiten, also übermenschliche Kräfte zum Beispiel, aber auch mentale Fähigkeiten gehen auf volksmythologische Gedanken zurück, um eben den Vampir auch ein bisschen gefährlicher zu machen. Aber der Vampir vereint in sich auch Ideen anderer Wiedergänger, also ne, so dieses Blutsaugen, Blut als eine lebenswichtige Flüssigkeit, ja, energiegebende Flüssigkeit auch, Ursprung des Lebens, die der Vampir eben saugt. Das ist alles halt auf volksmythologische Symbole und Gedanken zurückzuführen.
Okay, das ist echt interessant. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass Leute sowas erforschen, aber was weiß ich davon schon, was Menschen erforschen.
Ja, es gibt doch tatsächlich sehr, sehr viel Literatur über Vampire. Also jetzt nicht nur erzählende Literatur, sondern tatsächlich forschende. Und ich spreche in dem Prolog zu meinem Vampir-Krimi ja die Vampirpanik an, die über Europa hereinbrach im 18. Jahrhundert. Die ist also tatsächlich historisch korrekt. Es gab eine Vampirpanik. Es gab wissenschaftliche Betrachtungsweisen angeblicher Vampire, die dann eben ausgebuddelt wurden, die gepfählt wurden, verbrannt wurden und weiß ich nicht was alles, weil die Leute also wirklich Panik bekommen haben, dass eben ihre Verstorbenen zurückkommen als Vampire, um sie halt heimzusuchen.
Ich verstehe das gar nicht. So ein ewiges Leben ist doch super.
Das ewige Leben schon, aber nicht auf Kosten der Lebenden.
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Da hast du recht. Ja, ich habe direkt einen Schritt weiter gedacht, und zwar, dass sie die direkt verwandeln. Dann werden sie wieder zusammen.
Das ja, aber wenn jeder Vampir natürlich alle seine Lieben verwandeln würde, hätten wir ein kleines Überpopulationsproblem, dass das, was wir momentan bekämpfen, bei weitem übersteigen würde.
Ja, das stimmt allerdings, da hast du recht. Hast du denn geplant, noch weitere Teile zu schreiben?
Also ich bin auch schon des Öfteren darauf angesprochen worden, dass sich LeserInnen einen zweiten Teil wünschen, aber tatsächlich nein. Für mich ist Nathaniel am Ende des Romans abgeschlossen und ich hatte eigentlich nicht geplant, einen zweiten Teil zu schreiben. Ne? Ich fand, die Geschichte ist erzählt. Und bisher hat sich mir noch kein zweiter Teil eröffnet, gebe ich zu.
Okay. Ach, schade. Hätte ich gut gefunden.
Manchmal muss man aufhören, wenn es gerade schön ist.
Genau. Das stimmt allerdings. Du hast ja gerade schon mal gesagt, dass du in deiner Freizeit auch Vampirromane und sowas liest. Was liest du denn sonst noch gerne? Du hast mir ja einen Buchtipp gegeben, und zwar ist das Gehetzt von Kevin Hearn, spricht man den, glaube ich, aus. Das ist ja ein Droide, um den es da geht. Ich höre es als Hörbuch und finde es total super. Hast du noch mehr Tipps und was liest du sonst so?
Also ich lese eigentlich querbeet hier die Eisendroiden-Chroniken, finde ich selber auch großartig, deswegen habe ich dir den Tipp gegeben. Ja, ich lese gerne in Richtung Urban Fantasy halt, aber auch ganz aus dem Fantasy-Bereich raus, also Fantasy Mystery, sowas lese ich sehr gerne. Ich habe Anne Rice gelesen.
Ja.
Natürlich habe ich Anne Rice gelesen, aber auch eben, ja, ich lese eigentlich aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Genres. Also Romance wegen mir auch, ich lese tatsächlich auch Krimis. Ich lese auch Krimis ohne Vampire. Ich lese eigentlich so Bücher, wo ich denke, oh, das klingt interessant. Ja, querbeet, da bin ich nicht so festgelegt.
Ja, dann ist das ja wie bei mir.
Ja, also dein Titel Kunterbunte Bücherwelt, der hat mich direkt angesprochen, weil das eigentlich so ein bisschen spiegelt, wie ich gerne lese, ja.
Ja, das hört man selten. Es gibt total viele Leute, die sich irgendwie festgefahren haben, irgendwie. Die einen lesen nur Krimis, die anderen nur historisch und andere nur Liebesromane. Deswegen finde ich das immer interessant, wenn Leute auch alles lesen und dann auch Tipps parat haben, weil ich langweile mich irgendwann. Wenn ich nur Krimi, 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 habe ich irgendwann keine Lust mehr. Dann möchte ich was anderes lesen wieder. Ist das bei dir
ja,
auch?
Das ist bei mir eigentlich genauso. Also ich liebe die Vielfalt und mir geht es nicht um das Genre. Mir ist das egal, ob das ein Krimi ist oder ob das Fantasy ist oder ob das ein Liebesroman ist. Mir geht es hauptsächlich um die Geschichte und die involvierten Figuren. Wenn mich beides anspricht, dann ist mir das Genre total egal.
Und wie entscheidest du, nach Klappentext oder nach Bild oder nach, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, Recommendations? Sagt man denn? Warum ist das so?
Jetzt hast du das Wort.
Empfehlung! Ja,
du hattest es jetzt bei mir auch gelöscht. Jetzt hatte ich auch nur das Englische im Kopf.
Oh Mann.
Also ich gebe es ganz offen zu, viele verneinen das, aber ich gebe es ganz offen zu, ich lasse mich manipulieren, mich muss das Cover ansprechen.
Okay.
Obwohl ich gebe zu, wenn ich in meinen E-Book-Reader gucke, habe ich auch ganz, ganz viele Bücher, wo mich das Cover eigentlich gar nicht so anspricht. Das sind dann Bücher, die aus Listen stammen, was Kunden, die dieses Buch lesen, sonst noch lesen. Da lasse ich mich auch gerne inspirieren und dann lese ich natürlich den Klappentext und der reicht mir meistens aber nicht. Der Klappentext ist tatsächlich nur der Schritt zu dem, interessiert mich das Thema. Und dann gucke ich eigentlich, wenn ich im Internet suche, sofort in die Bücher rein. Also der Blick ins Buch ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich so in die Geschichten reinlesen kann. In Bücherläden finde ich dann toll, wenn man die Bücher aufschlägt und sie haben dann im Umschlag nochmal einen ausführlicheren Klappentext sozusagen. Das finde ich dann auch ganz toll und ich gebe zu, dass ich zu den Leuten gehöre, die Bücher wieder weglegen, die nur so 3 Zeilen Klappentexte haben. Das verrät mir nicht genug über das Buch. Das spricht mich nicht an. Also kurze Klappentexte sprechen mich überhaupt nicht an. Da lege ich das Buch wieder weg. Und ich will auch keine Reviews hinten auf den Büchern abgedruckt haben. Die lese ich überhaupt nicht. Mir ist egal, welche Zeitung da was zu dem Buch zu sagen hat. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert der Inhalt. Und deswegen könnte ich gut auf diese Zitate hinten auf dem Buch, eigentlich auf dem Buch unter dem Klappentext verzichten. Also ich will Inhalt und ich will Informationen über das, was passiert im Buch.
Ja, da hast du recht. Also diese Ausschnitte von den Zeitungen, die lese ich auch eigentlich nie. Da gucke ich drüber hinweg.
Ja, keiner wird da das Zitat schreiben, die Welt, grauenhaftes Buch.
Genau, das Schlimmste, was ich je gelesen habe.
Da wird immer nur das Positive stehen, von daher interessiert mich das gar nicht.
Genau, genau. Ich habe dich ja ein bisschen gestalkt, beziehungsweise ich habe mir deine Homepage angeguckt. Und da steht ganz niedlich drin, eine kleine Website für eine endlich mutige Hobbyautorin. Und jetzt frage ich mich, wie lange hast du denn gebraucht, bis du Nathaniel für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht hast?
Ja, das hatte gar nicht unbedingt Bezug zu Nathaniel selbst. Also ich habe mich gar nicht so lange gesträubt, Nathaniel auf den Markt zu bringen, sondern überhaupt irgendwas auf den Markt zu bringen. Dafür muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich schreibe schon, seit ich des Schreibens mächtig bin. Und ich habe zuvor, das steht auch in meiner Autoreninfo, wenn man da liest, ich habe schon als Kleinkind meiner Schwester Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Also wir haben uns damals, das wollten wir so, ein Spielzimmer und ein Schlafzimmer geteilt. Wir hatten dann so unsere beiden Betten da im Schlafzimmer, getrennt durch einen Nachttisch. Und dann haben wir natürlich abends immer noch gequatscht und ich habe meiner Schwester im Kindergartenalter dann eine Fortsetzungsgeschichte erzählt, also episodenhaft, jeden Abend eine andere Folge. Das war ziemlich fantasievoll, glaube ich, so im Nachhinein. Und als ich dann eben des Schreibens mächtig war, habe ich dann angefangen, Geschichten aufzuschreiben. Die liegen direkt unter den anderen Vampirromanen, die man niemandem zeigen kann. Also, ne, wie man als pubertierende Jugendliche halt so schreibt, ne? Herz, Schmerz und ich weiß nicht, sprachlich natürlich noch sehr, sehr ausbaufähig. Ja, und dann habe ich auch als Jugendliche tatsächlich eben meinen ersten Roman geschrieben. Das war eben ein Vampirroman, der dann, den habe ich noch mit Papier und Bleistift geschrieben, der dann irgendwie, als ich ihn abgetippt habe, knapp 500 Seiten ergeben hat.
Krass.
Kann man niemandem zeigen, aber es war eben mein Erstlingswerk, das eben mehr als mal 10 Seiten eben umfasst hat. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da eben dran geblieben bin. Und da ist auch einiges entstanden. Dann habe ich eine Trilogie geschrieben, eine Abenteuertrilogie, an der arbeite ich auch gerade, um die veröffentlichungsfertig zu machen. Und nach dieser Trilogie brauchte ich Abstand zu dieser Welt, die ich da erschaffen habe, und habe dann eben diverse Projekte angefangen, die mich von dieser Trilogie entfernt haben. Und dann war plötzlich Nathaniel in meinem Kopf. Und Nathaniel ist tatsächlich der Roman, den ich am schnellsten geschrieben habe. Da habe ich angesetzt, habe ein paar Wochen geschrieben und da war es fertig. Und
nein. Also,
doch, ich hatte keine Schreibblockade, ich hatte keine Schwierigkeiten, den habe ich so runtergeschrieben in meiner Freizeit. Deswegen auch Hobbyautorin. Ich mache das also nicht beruflich, sondern rein als Hobby. Ja, und dann wurde ich gedrängt von meinem Umfeld. Jetzt veröffentliche doch mal was. Es ging gar nicht um Nathaniel, sondern es ging eigentlich um die Trilogie, die alle veröffentlicht sehen wollten. Und ja, dann habe ich so gedacht, guck mal, was du so machen kannst. Ich wollte eigentlich Verlage recherchieren, aber ja, in einem Verlag zu veröffentlichen, das war eigentlich nie so mein Traum, weil man in einem Verlag als Autor ja so das letzte Glied in der Kette ist. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass doch mittlerweile sehr viele Self-Publishing-Dienstleister gibt. Und ja, hatte ich dann eben jemanden, der mir ordentlich in den Allerwertesten getreten hat und dafür gesorgt hat, dass ich eben Nathaniel veröffentlichungswürdig mache. Und dann ist es so passiert. Dann habe ich dann gesagt, so gut, jetzt Nathaniel. Weil es eben die Geschichte war, die ich in einem durchgeschrieben habe, wo ich so das Gefühl hatte, ja, das kannst du der Welt draußen zumuten.
Und was war das für ein Gefühl, als du wusstest, so jetzt ist es draußen, jetzt kann die ganze Welt es kaufen? Das ist doch bestimmt total aufregend, oder?
Ja, es ist furchtbar aufregend. Also ich weiß, dass ich, als ich ihn dann draußen hatte, dass ich eben täglich geguckt habe, ne, was eben passiert. Und ich muss zugeben, ich habe Nathaniel noch sehr, sehr, sehr naiv, ohne jegliches Hintergrundwissen veröffentlicht, wie gesagt, auf Drängen meines Umfelds. Und da sind natürlich viele Fehler passiert, wie zum Beispiel, dass ich nicht wusste, dass weißer Hintergrund in Grafiken, die man einsetzt, transparent gedruckt werden. Ich habe die erste Ausgabe von Nathaniel deswegen auf weißem Papier drucken lassen, weil ich einen Kapiteltrenner und auch so einen Absatztrenner hatte. Und ich hatte Angst, dass dann auf cremeweißem Papier das dann so abgesetzt ist mit weißem Hintergrund. Das habe ich erst viel, viel, viel später gelernt, dass das eben ja gar nicht gedruckt wird mit weißem Hintergrund. Und ja, dann habe ich eben noch so diverse andere Sachen über Buchsatz gelernt. Ich wollte dann auch die Kapitelüberschriften, die wollte ich dann einfach schöner abgesetzt haben. Da hatte ich sehr wenig Platz gelassen. Also der Buchsatz war, milde gesagt, noch eine Katastrophe.
Oh.
Ja, weil ich halt eben einfach nichts wusste, ne? Und ich habe dann doch sehr viel gelernt und habe dann eben eine neue Version rausgebracht, die jetzt ein bisschen professioneller aussieht, in cremeweiß auch. Das sieht natürlich mehr nach Roman aus, als wenn man eben ein Buch mit weißem Papier kriegt. Das sieht doch ein bisschen mehr nach Sachbuch aus, habe ich festgestellt.
Das weiße Papier, meinst du?
Ja, genau, genau.
Ich habe noch nicht so bewusst darauf geachtet, aber ich glaube, cremeweiß finde ich generell schöner, weil das einfach auch für die Augen ein bisschen schöner ist als richtiges Weiß.
Ganz genau, das fand ich auch. Und ich war auch ein bisschen traurig, dass ich es in weiß habe drucken lassen, weil ich halt eben diese Angst hatte, dass die Grafiken sonst nicht richtig dargestellt werden. Hinterher habe ich mir gedacht, ich hätte mir ja auch einfach mal in cremeweißen Probedruck schicken lassen können. Ne? Aber das sind eben Dinge, das merkt man so im Laufe der Zeit halt erst, wenn man eben sich dann so ein bisschen damit beschäftigt. Ich hätte mir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit geben sollen, das erstmal im Vorfeld zu recherchieren. Aber eben, wie gesagt, der Druck im Nacken des Umfelds, jetzt veröffentliche doch. Und es war so aufregend. Das habe ich also ausgebügelt und habe jetzt eine eben neue Version von Nathaniel draus, mit der ich doch viel, viel, viel zufriedener bin und mich auch viel, viel wohler mitfühle als mit der Version davor.
Ja, ich kenne es ja nur als E-Book, deswegen kann ich da gar nichts zu sagen.
Ja, das E-Book, das war dahingehend leichter zu setzen, weil ich da eben ein großartiges Programm gefunden habe, das mich da durchgeführt hat. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Programm, habe mich dann da eingearbeitet und dann war das auf einmal alles ganz leicht und das sah halt von sich aus direkt ziemlich schnell, ziemlich gut aus und deswegen war das mit dem E-Book etwas leichter als mit der Printversion, ja.
Ah, okay. Ja, irgendwie kommt mir jetzt ein bisschen vor, als wärst du ein bisschen wie ich. Ich mache ja erst und dann lerne ich dazu.
Ja, eigentlich bin ich das gar nicht, aber in dem Fall war ich das tatsächlich. Wie gesagt, ich wurde so gedrängt so ein bisschen, ne? Und damit ich das auch, ich habe immer gesagt, ja, mache ich und habe das auf die lange Bank geschoben und damit ich das nicht mehr tue, sind dann eben zwei Freunde aktiv geworden und haben das Cover gestaltet. Also ein sehr guter Freund von mir ist Grafikdesigner und ein anderer Freund hat sich dann als Covermodell zur Verfügung gestellt und die zwei haben dann eben einfach das Cover erstellt. Und
dann hattest du keine andere Chance mehr.
Ja, das ist wohl so.
Ach. Freunde, wozu hat man denn Freunde?
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, denn es war ein großartiger Schritt. Ich habe dann auch eine Leserunde gestartet, damals mit Nathaniel und habe sehr, sehr positives Feedback bekommen. Also den TeilnehmerInnen hat der Inhalt sehr gut gefallen. Es wurde, wie gesagt, nach einem zweiten Teil gefragt und ich habe sehr positive Rezensionen bekommen, was mich natürlich angespornt hat. Ja, da weiterzumachen.
Ja, kann ich gut verstehen. Ja, ich weiß irgendwie nicht so genau. Ich hätte, glaube ich, zu viel Angst, dass Leute, die das lesen, einfach nicht gut finden und ich da nur Verrisse kriege. Ich weiß nicht. Also ich habe ja jetzt auch eine neue Seite gestartet mit Kurzgeschichten, die ich schreibe, aber noch ist da noch nichts gekommen. Nichts Positives, nichts Negatives, was vielleicht auch gut ist. Aber ich hätte da, glaube ich, einfach zu viel Angst zu. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja, man muss sich natürlich vor dem Veröffentlichen bewusst machen, dass die Geschmäcker einfach unterschiedlich sind. Das ist ja immer so. Das, was der eine toll findet, das gefällt dem anderen überhaupt nicht. Und ich glaube, man muss sich, bevor man veröffentlicht, von dem Gedanken verabschieden, dass alle alles toll finden. Also, ja, es ist ganz klar, dass es Leute gibt, die werden das Buch wahrscheinlich nicht toll finden, denen gefällt vielleicht eben nicht, dass Werwölfe keine Rolle spielen oder den einen ist der Vampir vielleicht unsympathisch mit seiner leichten Arroganz.
Die ist doch super.
Ja, sagst du anderen vielleicht nicht, ne? Das muss man akzeptieren. Man muss den Leuten einfach zugestehen, dass sie einen anderen Geschmack haben. Und ich glaube, wenn man sich das so bewusst macht, es gibt Leute, die werden meinen Geschmack folgen und es gibt Leute, die finden das nicht gut. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann kann man auch mit negativer Reaktion, glaube ich, umgehen. Dann kann man sagen, okay, Geschmack ist unterschiedlich.
Ja, gut, das stimmt allerdings auch. Ich glaube, so weit bin ich noch nicht.
Ja, du musst auch sehen, es gibt auch Leute, die mögen Dinge nicht, weil sie sie nicht mögen. Also das ist so das Feedback, was man bekommt. Ne? Wir kennen das alle aus Rezensionen von Rezepten. Ja, ein Stern für das Apfelkuchenrezept, weil ich gegen Äpfel allergisch bin. Das heißt, und so ist das. Also es werden Leute das Buch lesen, weil sie einen Krimi erwarten. Und obwohl auf dem Klappentext von einem Vampir die Rede ist, werden sie mich hinterher dafür zerreißen, dass mein ermittelnder Agent ein Vampir ist, weil sie Vampire nicht mögen. Dann kriege ich dann eben eine ein- oder zwei Sterne-Rezension, weil Vampire nicht ihres sind. Ja? Ne? Allergisch gegen Äpfel. Das ist halt eben so. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele Rezensionen zu Büchern gelesen, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn das nicht dein Genre ist, dann kann man doch den Autor dafür nicht zerreißen. Ne? Da muss man richtig das akzeptieren, dass das eben ein Genre ist, was vielleicht nicht unbedingt meins ist. Aber es gibt so viele andere Dinge an Büchern, die man dann positiv wie negativ kritisieren kann. Dann sollte man vielleicht das Genre einfach mal außen vor lassen und sagen, okay, kann man in der Rezension ja erwähnen, ist nicht mein Genre, aber. Ne? Und das machen aber viele Leute nicht. Die mögen das dann nicht, weil es nicht ihr Thema ist und dann wird es zerrissen. Und das finde ich halt manchmal schade. Also bei zum Beispiel jetzt hier diese Eisendruiden-Chroniken, da habe ich negative Rezensionen gelesen, die ich halt ungerechtfertigt fand. Nicht, weil es mein Geschmack ist, sondern das, was kritisiert wurde, fand ich halt einfach nicht gerechtfertigt.
Was wurde kritisiert?
Ja, zum Beispiel wurde der Hauptcharakter kritisiert, dass er halt so ein bisschen überheblich ist und hier und da, wo ich mir gedacht habe, ja, liebe Leute, guckt euch mal an, wie lange der lebt, der gute Mann.
Ja, genau, genau.
Ja, natürlich ist er ein bisschen überheblich, wo also unreflektiert, finde ich, teilweise rezensiert, wie zum Beispiel weibliche Figuren, mit denen er interagiert, wie die gekleidet sind. Da wurde ihm dann Sexismus unterstellt, wo ich mir gedacht habe, ihr habt aber schon mal in Liebesromane reingeguckt, wo die Frauen in eine Pfütze zerschmelzen, wenn sie den Mann nur angucken, der gerade sein T-Shirt ausgezogen hat. Ja, und das ist dann nicht sexistisch. Aber wenn ein männlicher Protagonist feststellt, dass die Frau vor ihm geschmackvoll gekleidet ist, dann ist das sexistisch. Ja, sowas zum Beispiel. Das fand ich dann halt einfach nicht gerechtfertigt. Also wäre das eine Autorin gewesen, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr nicht Sexismus unterstellt worden wäre.
Ja, das kann natürlich gut sein. Stimmt, ja. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt den ersten Teil erst so eine Stunde ungefähr gehört. Ja, der ist ein bisschen überheblich, aber wie du schon sagst, natürlich, der ist halt 21.000 Jahre alt. Was soll er denn sein sonst? Er kennt halt alles, er weiß alles.
Ja, und hat halt auch viel erlebt, ne? Und man glaubt auch, dass er in seiner langen Lebenszeit moralisch bedenkliche Entscheidungen getroffen hat. Ja, dass er eben nicht mal so auf der weißen Seite stand, sondern durchaus mal so ein paar Schritte auf die dunkle Seite gemacht hat. Und ich finde, das macht ihn eigentlich gerade so menschlich.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu dir. Du hast ja vorhin von deiner Trilogie erzählt. Möchtest du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
Ja, das ist eine Abenteuertrilogie, wie ich schon gesagt habe, spielt in einer anderen Welt, beziehungsweise da kollidieren zwei Welten, also unsere Welt und eine andere Welt. Es geht um eine weibliche Hauptfigur, die in diese andere Welt gezogen wird und dort dann eben Abenteuer erlebt. Und ich hatte das nicht als Trilogie geplant. Ich hatte den ersten Teil geschrieben und das hat mich aber nicht losgelassen. Dann habe ich eigentlich so, ja, eigentlich aus Spaß einen zweiten Teil angefangen und plötzlich war der zweite Teil fertig und dann habe ich festgestellt, boah, du hast da so viele Anker geworfen, da passt noch ein dritter Teil. Und dann habe ich einen dritten Teil geschrieben und habe festgestellt, dass ich im dritten Teil unheimlich viele Türen, die ich geöffnet hatte, verwenden konnte, um dann da also eben ein System halt zu entwerfen, wie diese beiden Welten miteinander verknüpft sind. Und ja, das führe ich dann im dritten Band dann eigentlich wieder zum Ende.
Das klingt nach was, was ich lesen möchte.
Das will ich hoffen. Aber ich gebe zu, ich brauche da noch ein bisschen, das habe ich im Studium angefangen damals und habe das also auch durchgeschrieben. Und der Schreibstil damals war eben noch relativ jung. Nicht schlecht, fand ich. Also mir hat mein Schreibstil eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, ein paar Jährchen älter und ich schreibe jetzt anders und möchte das eben an meinem jetzigen Schreibstil so ein bisschen anpassen, dass das halt stimmig ist auch zu dem, was ich vorher geschrieben habe. Und deswegen wird das noch ein bisschen brauchen, bis ich das rausbringen kann.
Hast du ungefähr eine Prognose, wann?
Da ich, wie es auf meiner Internetseite so schön steht, eine Hobbyautorin bin und eben leider andere Verpflichtungen in meinem realen Leben habe, außer morgens aufzustehen, Kaffee zu trinken und mich an meine Romane zu setzen. Komisch. Kann ich da leider überhaupt nicht zu sagen. Ja, komisch, ne? Aber irgendwie die Verpflichtung, Geld zu verdienen, die hemmt, glaube ich, Hobbyautoren wie mich doch ein bisschen im Fortgang ihrer Romane. Aber ich arbeite dran, ja.
Schreibst du denn eigentlich jeden Tag oder immer so phasenweise? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
Also da das Schreiben mein Hobby ist oder auch eigentlich eine Leidenschaft, schreibe ich tatsächlich täglich. Also ein Tag, an dem ich nicht Zeit finde, um zu schreiben, ist ein schlechter Tag. Da geht es mir auch nicht so gut. Ne? Also ich brauche das Schreiben wie andere ihren Sport. Das heißt, ich sitze oft abends, wenn andere Fernsehen gucken, dann gucke ich in meinem Kopf Fernsehen, dann schreibe ich halt. Ne? Und ich sehe die Dinge, die ich schreibe, die sehe ich wie ein Film vor meinem inneren Auge ablaufen. Also ich sehe das sehr bildlich vor mir. Ich bin ein sehr visueller Mensch, weshalb ich eben auch sehr gerne zum Beispiel Mangas oder sowas lese oder Comics im Allgemeinen, weil ich halt, wie gesagt, sehr visuell bin. Ja, und die Geschichten, die ich schreibe, die sehe ich eben sehr bildlich vor mir. Und deswegen ist das Schreiben für mich auch wie in eine andere Welt abtauchen. Ich bin dann auch wenig ansprechbar, ne? Also auch beim Lesen, das ist genau das Gleiche. Wenn ich lese, läuft das bildlich in meinem Kopf ab und da bin ich auch nicht ansprechbar. Also da muss man mich schon anstupsen oder auch anschreien, damit ich dann das merke, dass gerade jemand mit mir kommuniziert.
Das kommt mir total bekannt vor. Ja. Ach, ich finde das schön, so ein Hobby zu haben. Es gibt ja doch einige Leute, die, glaube ich, gar keine Hobbys haben und ich frage mich immer, wie machen die das? Die müssen doch unfassbare Langeweile haben.
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, nein. Also, wenn ich mir vorstelle, dich dieses Schreiben zu haben, das wäre schon traurig.
Ja, ich möchte auch so eine Routine kriegen. Aber ich habe ja noch den Blog dabei. Das ist schon ein bisschen viel auf einmal manchmal.
Ja, es wird immer von dieser Routine gesprochen. Wahrscheinlich habe ich die, ich empfinde die gar nicht als Routine. Also das ist für mich einfach so ein, oh juhu, dann hast du Zeit zu schreiben. Ja, das ist für mich wie so eine Belohnung, weißt du, so jetzt musst du noch das und das machen, ja, Fenster noch im Wohnzimmer putzen und danach kannst du schreiben.
Ach schön, das klingt total toll.
Ja, das erfüllt mich sehr, gebe ich zu. Und deswegen meine Veröffentlichungen, da geht es mir nicht darum, dass ich einen Lebensunterhalt damit verdienen möchte oder müsste, sondern da möchte ich eben einfach teilen, was ich geschrieben habe für Leute, die das eben interessiert. Und wenn ich andere Menschen mit dem, was mich unterhalten hat, als ich es geschrieben habe, wenn ich Menschen damit unterhalten kann, wenn sie es lesen, dann freut mich das. Und dann ist das eigentlich das, was ich damit mache, mit den Veröffentlichungen erreichen möchte, dass ich Leute unterhalte.
Also mit Nathaniel ist es auf jeden Fall gelungen, kann ich dir sagen.
Ja, danke schön. Das freut mich, denn ich muss sagen, dass ich sehr viel Spaß gehabt habe, diesen Roman zu schreiben. Ich mochte auch Nathaniel in seiner leicht arroganten Art.
Ich auch.
Er ist ja eigentlich im tiefen Innern ganz herzlich und ganz liebevoll, aber nach außen zeigt er sich ganz gerne mal ein bisschen überheblich. Und er wurde mir gegenüber von einer Leserin als Anti-Held bezeichnet. Das hat mich überrascht, weil als Anti-Helden sehe ich ihn eigentlich nicht.
Nein.
Und ich habe dann immer überlegt, was an Nathaniel für sie Anti-Held ist, aber ich konnte mir nur erklären, dass es vielleicht diese leichte Überheblichkeit und Arroganz ist, die er manchmal so, wenn er über Menschen nachdenkt, zeigt. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum er ein Anti-Held sein sollte.
Aber es gibt doch auch andere Helden, die arrogant sind. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber...
Ja doch, hier den Druiden, ne? Der ist ja auch so leicht überheblich und arrogant.
Ja, vielleicht ist der auch ein Anti-Held, wer weiß das schon.
Ja, wer weiß das.
Nee, also nein, Anti-Held ist er nicht, wirklich nicht. Ich finde ihn sogar ziemlich heldenhaft.
Ja, fand ich eigentlich auch. Also ich hatte eigentlich eher die Sorge, dass er manchen Menschen zu heldenhaft ist. Und das war dann schon ein bisschen überraschend. Aber ich könnte verstehen, ne, wenn Leute sagen, ja, der ist mir ein bisschen überheblich oder so. Das könnte ich schon verstehen, weil das eben nicht jedermanns Sache ist vielleicht. Aber ich mochte ihn in seiner leichten Überheblichkeit und Arroganz.
Ich definitiv auch. Ja, ich fand es total interessant, vor allem auch die Sache mit der Mythologie, weil ich davon bisher noch nie so oder noch nie in Berührung gekommen bin damit. Ja, genau. Und ich muss euch allen sagen, lest Nathaniel. Das Buch ist super.
Dankeschön.
Ich danke dir, dass du da warst. Es war sehr unterhaltsam mit dir.
Ja, das war ein wunderschönes Gespräch. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Mir auch. Ja, und ich hoffe, wenn deine Trilogie dann rauskommt, dass du mich dann informierst.
Natürlich, natürlich werde ich dich informieren. Und vielleicht, wenn es dir dann auch Spaß macht zu lesen, vielleicht treffen wir uns dann in diesem Rahmen nochmal und unterhalten uns dann über das Abenteuer.
Sehr, sehr gerne. Da haben wir auch bestimmt viel Stoff, wenn es 3 Teile sind. Es wird ein irre langer Podcast. Ja, dann sage ich dir schon mal Danke und ja, tschüss dann.
Ja, tschüss.
In 2 Wochen habe ich Sandra Nowak zu Besuch. Die hat das Buch Die Partnerschaft geschrieben. Das ist ihr Erstling. Das erscheint am 10. September. Ja, könnt ihr gespannt sein drauf. Bis dann. Tschüss.